Als ich 8 Jahre alt war, wurde mein Vater von unserem Nachbarn mit einer Pistole bedroht. Es geschah an einem Dienstagnachmittag, Ende Oktober. Mein Vater war gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und lud die Einkäufe aus dem Auto. Ich war drinnen und sah fern, als ich ein lautes Geräusch hörte. Zuerst dachte ich, es wäre die Fliegengittertür, die zuschlug, aber dann hörte ich meinen Vater schreien. Ich rannte zum Fenster und sah einen Mann, der ihm eine Pistole auf die Brust richtete. Sofort erkannte ich ihn als unseren Nachbarn, der 3 Häuser weiter die Straße hinunter wohnte. Er nahm ihm die Geldbörse und die Autoschlüssel ab und floh dann in den Wald hinter unserem Haus. Mein Vater kam torkelnd herein, bleich und zitternd, und rief die Polizei. Die Beamten fassten ihn noch in derselben Nacht. Sie fanden ihn versteckt in einem Schuppen, 1 Kilometer entfernt, immer noch mit der Pistole und den gestohlenen Sachen. Er hatte getrunken und brauchte Geld für mehr Alkohol. Das war es, was uns die Polizei sagte. Er wurde wegen bewaffneten Raubüberfalls verurteilt. Und für eine Weile schien alles sicherer. Ich sah seinen rostigen Pickup nicht mehr in der Straße stehen und hörte seinen Hund nicht mehr die ganze Nacht grundlos bellen. Aber Frieden fand ich nicht, denn die Erinnerung an diese Nacht blieb mir erhalten. Ich konnte die Pistole nicht vergessen, wie sie unter dem Licht der Veranda aussah, wie die Hände meines Vaters zitterten, nachdem er sie in die Luft gehoben hatte. Und 5 Jahre später, als ich 13 war, wusste ich, dass dieser Nachbar aus dem Gefängnis entlassen worden war, weil ich seinen rostigen Pickup wieder in seiner Einfahrt stehen sah, eines Nachmittags, als ich aus dem Schulbus stieg. Ich erinnere mich, wie sich mein Magen zusammenzog, bevor ich ins Haus rannte, um es meinem Vater zu erzählen. Er saß am Küchentisch mit einer Tasse Kaffee und der Zeitung. Als ich es ihm sagte, seufzte er nur, müd, aber nicht überrascht. Er sagte, der Nachbar habe seine Strafe verbüßt und habe jedes Recht, in sein Haus zurückzukehren. Aber mich kümmerten seine Rechte nicht. Ich konnte nur an die Pistole denken und daran, wie nah er daran war, den Abzug zu drücken und mir meinen einzigen Vater zu nehmen. Meine Mutter war an einer seltenen Krebsart gestorben, als ich noch ein Baby war. In der ersten Nacht nach der Rückkehr des Nachbarn konnte ich nicht schlafen. Jedes Knarren im Haus ließ mich zusammenzucken und ich überprüfte die Fensterriegel immer wieder. Mein Vater bemerkte meine Nervosität und versuchte, mich zu beruhigen. Er sagte mir, der Nachbar sei nicht dumm genug, um es noch einmal zu versuchen, nicht mit der Polizei, die ihn im Auge hatte. Er sagte auch, dass Menschen sich ändern könnten und dass wir ihm eine Chance geben sollten. Ich nickte, aber ich glaubte ihm nicht. Ich konnte nur an seine weit aufgerissenen Augen denken und daran, wie er die Pistole schwenkte, als hätte er bereits entschieden, meinen Vater zu töten. Kurz darauf begannen die Albträume. Ich träumte, dass er mit der Pistole in unser Haus kam. Doch dieses Mal war mein Vater nicht da, um ihn aufzuhalten. Ich wachte schweißig und mit rasendem Herzen auf und lag dann wach, bis ich das Morgenlicht durch mein Fenster sah. Das dauerte Wochen, dann Monate, und ich bin sicher, dass es meine Gesundheit beeinträchtigte. Ich fuhr nicht mehr mit dem Fahrrad an seinem Haus vorbei und machte lieber einen Umweg um den Block, um es nicht einmal ansehen zu müssen. Ich hasste es, so viel Angst zu haben, und damals schien es nichts zu geben, was ich dagegen tun konnte. Der Nachbar blieb noch 2 Jahre in dem Haus. Ich schlug meinem Vater vor, dass wir umziehen sollten, aber er sagte, wir könnten es uns nicht leisten. Ich wusste nicht, was der Nachbar den ganzen Tag tat. Wahrscheinlich nichts, denn sein Pickup bewegte sich kaum. Aber eines Frühlings, als ich 15 war, bemerkte ich ein Zu-Verkaufen-Schild in seinem Garten. Ein paar Wochen später war der Pickup verschwunden und das Haus stand leer. Es fühlte sich wie ein Wunder an, als hätte Gott eine meiner vielen, vielen Gebete erhört. Mein Vater sagte, er habe gehört, dass dieser Mann in einen anderen Bundesstaat gezogen sei, vielleicht zu seiner Familie. Es war mir egal, wohin er gegangen war, solange er weit weg war. Die Albträume verschwanden nicht sofort, aber mit der Zeit wurden sie seltener. Schließlich merkte ich, dass ich an diesem Haus vorbeigehen konnte, ohne dass sich meine Brust zusammenzog oder meine Beine mir befahlen zu rennen. Es steht immer noch dort, am Ende der Straße, aber es fühlt sich nicht mehr wie seines an. Was mich jedoch am meisten stört, ist, dass er, obwohl er nicht mehr in unserem Leben ist, immer noch einen kleinen Platz in meiner Erinnerung einnimmt. Und alles, was ich will, ist, ihn vollständig zu vergessen. Als ich in der Highschool war, bekamen wir neue Nachbarn, die ins Haus nebenan einzogen. Ich erinnere mich, dass meine Mutter von ihnen sprach, als wären sie zwei Heilige, weil sie zwei adoptierte Kinder hatten, was als sehr christliche Tat galt. Doch fast sofort nach ihrem Einzug begannen die Leute zu bemerken, dass sie seltsam waren. Eines Samstagnachmittags kam die neue Nachbarin zu uns nach Hause. Ich war es, der die Tür öffnete, aber sie wollte mit meiner Mutter sprechen. Ich hörte ihr Gespräch mit an und die Frau sagte, sie wolle sich für den Lärm entschuldigen, weil ihre Kinder immer schrien und weinten und sie hoffte, dass es uns nicht störte. Ich erinnere mich, dass ich verwirrt war, weil ich niemanden hatte schreien oder weinen hören und meine Mutter auch nicht. Wir hatten ihre beiden Kinder ein paar Mal draußen gesehen, aber sie waren immer sehr ruhig. Meine Mutter nickte höflich und sagte so etwas wie, kein Problem. Und dann ging die Frau wieder. In diesem Moment schenkten wir dem Ganzen nicht viel Aufmerksamkeit. Es erschien uns nur seltsam. Aber ein paar Wochen später änderte sich alles. Ich erinnere mich, dass es Sonntag war und mein Vater in der Garage arbeitete, während ich drinnen war, wahrscheinlich mit meinem Atari spielte. Plötzlich rannte er ins Haus und fragte mich, ob ich etwas gehört hätte. Ich hatte nichts gehört, also zog er seine Stiefel an, sagte mir, ich solle drinnen bleiben und lief hastig hinaus. Später erfuhr ich, dass er Schreie aus dem Nachbarhaus gehört hatte. Als er ankam, fand er die Frau hysterisch vor. Sie schrie, dass sie ihren jüngeren Sohn, den Jungen, bewusstlos auf dem Boden gefunden hatte. Mein Vater blieb dort, bis Polizei und Krankenwagen eintrafen. Es dauerte nicht lange, bis sich die Nachricht in der Nachbarschaft verbreitete. Der Junge war gestorben. Zunächst schien es nur ein schrecklicher Unfall zu sein. Die Frau sagte, der Junge sei gestürzt und habe sich mit großer Wucht den Kopf auf dem Betonboden im Hinterhof angeschlagen. Aber am nächsten Tag kamen noch mehr Polizisten. Nicht nur die regulären, sondern auch Zivilbeamte. Sie spannten gelbes Absperrband um das Haus und begannen, die Nachbarn zu befragen. Plötzlich wirkte es nicht mehr wie ein einfacher, tragischer Unfall. Als jemand andeutete, dass sie nicht glaubten, dass der Junge durch einen Unfall gestürzt war, begannen die Gerüchte. Die Leute dachten, die Frau habe ihn zu Tode geschlagen und dann versucht, es wie einen Unfall aussehen zu lassen. An diesem Abend hörte ich meine Eltern in der Küche sprechen. Meine Mutter war schockiert und sagte, sie könne nicht glauben, dass so etwas direkt vor unserem Haus passiert war. Mein Vater schwieg, was auf eine seltsame Weise noch beunruhigender war, als meine Mutter so aufgebracht zu hören. Tagelang ging die Polizei in das Haus der Nachbarn ein und aus. Reporter und Nachrichtenwagen kamen, klopften an die Türen und fragten, ob wir etwas über die Familie wussten. Meine Eltern sagten mir, ich solle nicht mit ihnen sprechen, also tat ich es nicht. Stattdessen hörte ich Bruchstücke von Informationen, die durch die Nachbarschaft und in den lokalen Nachrichten kursierten. Nach und nach wurde die Wahrheit enthüllt. Die Frau hatte ihren Adoptivsohn ermordet. Sie hatte ihn so heftig geschlagen, dass sein Schädel gebrochen war. Dann in Panik hatte sie ihn nach draußen gezerrt und vorgegeben, er sei gestolpert. Die Autopsie bestätigte, dass es kein Unfall war. Der Junge hatte blaue Flecken und Narben am ganzen Körper, Zeichen dafür, dass der Missbrauch schon länger andauerte. Doch die Geschichte wurde noch dunkler, als die Leute begannen, die Vergangenheit der Familie zu untersuchen. Es stellte sich heraus, dass sie in unsere Straße gezogen waren, weil sie aus ihrer vorherigen Nachbarschaft, eine Stunde entfernt, vertrieben worden waren. Nachbarn ihrer alten Gemeinde hatten sie mehrmals beim Jugendamt gemeldet. Es gab Berichte von Kindern, die mit blauen Flecken auftauchten, von Schreien, die durch die Wände zu hören waren, und von der Familie, die Fragen über die Herkunft der Kinder auswich. Das war in den 80er Jahren vor dem Internet, als man nicht einfach die Vergangenheit von jemandem googeln konnte. Damals konnte man, wenn man weit genug wegzog, seine Vergangenheit begraben, und genau das hatten sie versucht. Aber die Polizei ermittelte weiter, und die schockierendste Enthüllung kam während des Mordprozesses ans Licht. Diese Kinder, der Junge, der gestorben war, und das Mädchen, das noch lebte, waren nicht einmal legal adoptiert worden. Das Paar hatte keine Agentur oder ein Gericht durchlaufen. Sie hatten sie gekauft. Das war das Wort, das in den Nachrichten verwendet wurde, und es brannte sich in mein Gedächtnis ein. Gekauft, als wären sie ein Auto oder ein Möbelstück. Niemand wusste genau, woher die Kinder kamen. Manche sagten, es sei ein zwielichtiger Deal mit einer verzweifelten Mutter gewesen. Andere vermuteten etwas noch Schlimmeres, wie Menschenhandel. Die Polizei konnte die Details nicht bestätigen, weil das Paar nicht sprach, aber es war klar, dass diese Kinder niemals wirklich ihnen gehörten. Zumindest nicht im echten Sinne. Der Ehemann wurde nicht des Mordes angeklagt, aber er wurde wegen etwas anderem verurteilt. Fahrlässigkeit oder Beihilfe. Ich erinnere mich nicht genau. Aber diese Frau erhielt lebenslange Haft. Der Prozess ging schnell, und als er vorbei war, war die Familie bereits seit Monaten aus dem Haus verschwunden. Das Haus blieb eine Weile leer, das Gras wuchs hoch, die Fenster waren dunkel, und wenn du mich fragst, sah es so sehr nach einem Spukhaus aus, wie es nur möglich ist. Schließlich zog jemand anderes ein, und das Leben kehrte zur Normalität zurück. Aber ich habe es nie vergessen. Und ich glaube, niemand sonst tat es. Rückblickend ist es beängstigend zu denken, wie nah alles war. Dieses Haus war genau dort, nur 15 Meter von meinem entfernt. Und ich war hunderte Male mit meinem Fahrrad daran vorbeigefahren, Dan. Ich hatte diese Kinder im Garten gesehen. Sie wirkten ruhig, aber normal. Und ich hatte nie weiter darüber nachgedacht. Meine Eltern auch nicht. Niemand tat es. Die Nachbarschaft war ruhig, sogar langweilig, bis sie es plötzlich nicht mehr war. Alles dauerte vielleicht 4 oder 5 Monate, vom Tag ihres Einzugs bis zu dem Tag, an dem die Polizei sie von dort herausholte. Und jetzt, wenn ich daran zurückdenke, scheint es nicht so lange gewesen zu sein, aber es hat definitiv Spuren in mir hinterlassen. Ich war nur ein Kind, kaum ein Teenager. Und ich sah, wie eine Mordermittlung direkt vor meinem Haus ablief. Jahre später dachte ich darüber nach, wie einfach es damals war, sich zu verstecken. Es gab keine Online-Register, keine sofortigen Hintergrundüberprüfungen. Man konnte einfach seine Sachen packen, in eine andere Stadt ziehen und neu anfangen, als wäre nichts passiert. Und sie hätten es fast geschafft. Wenn diese Frau dieses Kind nicht getötet hätte, wenn mein Vater nicht seine Schreie gehört hätte, wer weiß, wie lange sie hätten weitermachen können. Der Gedanke daran dreht mir den Magen um. Diese Kinder hatten nie eine Chance. Der Junge hat nicht überlebt. Und das Mädchen, wo auch immer sie gelandet ist, muss diese Erinnerungen für immer mit sich tragen. Nur weil 2 Menschen dachten, sie könnten Kinder kaufen und sie wie Müll behandeln. Es ist eine schreckliche Geschichte. Es gibt keine schöne Art, sie zu erzählen. Und ich erzähle sie wirklich nicht oft. Die meisten Leute wollen so etwas Schreckliches nicht hören. Aber es ist real. Es ist passiert. Und es war meine erste Lektion, dass die Welt nicht so sicher und einfach war, wie sie von einem Highschool-Kinderzimmerfenster aus schien. Ich lebte in einer Kellerwohnung. Es war ein kleiner, feuchter Raum mit nur einem Fenster in der Nähe meines Bettes, direkt unter dem Haus darüber. Als ich einzog, lebte eine sehr freundliche Frau, deren Namen ich lieber nicht erwähne, mit ihren 2 Kindern und ihrem Freund Ryan oben. Damals war alles in Ordnung. Ryan war immer ein aggressiver Trinker, aber sie diente als Puffer und hielt ihn unter Kontrolle. Doch 2 Jahre nach meinem Einzug verließ sie ihn und nahm die Kinder mit. Ab da waren nur noch Ryan und ich übrig, und es fühlte sich an, als wäre ich den Wölfen zum Fraß vorgeworfen worden. Ryan war schon immer feindselig gewesen. Kurz nachdem meine Freunde gegangen waren, machte ich einen kleinen Fehler. Ich warf einen Amazon-Karton in seine Recyclingtonne, ohne ihn auseinanderzunehmen. Anstatt mich einfach darum zu bitten, es nicht zu tun, schickte er mir eine Nachricht. Du bist ein Idiot. Du hast das in meinen Müll geworfen und nicht mal zerkleinert. Und das war nicht das erste Mal, dass er so mit mir sprach, nur das Deutlichste. 1,5 Jahre zuvor hatte ich ihm gesagt, dass er nie wieder mit mir sprechen solle und blockierte seine Nummer. Doch das hielt ihn nicht auf. Das Parken war eine Katastrophe. Ich lebte seit 3 Jahren dort und es wurde immer schlimmer. Ich arbeitete nachts und musste mich mit den Parkplätzen zufrieden geben, die übrig blieben, wenn ich nach Hause kam. Eines Nachts, nach Mitternacht, parkte ich in der Einfahrt hinter Ryans Auto. Ich dachte, er würde so spät nicht mehr wegfahren müssen und ich könnte mein Auto vor 7 Uhr morgens umparken, um ihn nicht zu blockieren. Doch ich lag falsch. Um 0.30 Uhr, gerade als ich ins Bett gegangen war, begann er meinen Namen zu schreien und gegen die Tür zu schlagen. »Idiotin! Komm raus, du Stück Dreck!« brüllte er. Ich kroch aus dem Bett und bewegte mein Auto. Er folgte mir, schimpfte und nannte mich die schlimmsten Dinge. Er hob die Hand, als wolle er mich schlagen. Ich sah ihn direkt an und sagte, »Oh, willst du mich jetzt schlagen, Ryan? Willst du eine Frau schlagen? Hm?« Er spottete und antwortete, »Du bist keine Frau, du bist ein Nichts« und fuhr mit weiteren Beleidigungen fort. Ich rannte zurück in mein Apartment, mein Herz raste. In diesem Moment begann ich meinen Auszug zu planen. Oktober war mein Ziel, aber die Miete war teuer und ich konnte es mir nicht so schnell leisten. Und dann änderte sich eines Tages alles. Ryan hatte eine 19-jährige Tochter, die ihre Zeit zwischen seinem Haus und dem ihrer Mutter aufteilte. Sie blieb nicht oft dort, aber ihr Zimmer lag direkt über meinem. Ihr Fenster war immer offen. Meines meist nicht, weil die Kellerluft schwer war, aber ich ertrug es. An diesem Tag öffnete ich mein Fenster ein wenig wegen der Feuchtigkeit. Der Fernseher lief mit einer Lautstärke von 24. Ich lebte lange genug dort, um zu wissen, dass 30 die Grenze war, bevor es jemanden oben störte. Meine Freundin hatte mich früher darauf hingewiesen, wenn es zu laut war. Aber mit offenen Fenstern hörte Ryans Tochter es wahrscheinlich auch. Sie hatte schon einmal auf den Boden geklopft, wenn sie dachte, ich wäre zu laut gewesen, und ich hatte es ignoriert. Doch diesmal war ich es leid, ständig respektlos behandelt zu werden. Ich trat nach draußen und rief zu ihrem Fenster hoch. »Hey, wenn du denkst, es ist zu laut, dann mach dein Fenster zu.« Sie explodierte. »Es ist Ruhezeit, du dumme Verliererin, die in unserem Keller lebt«, schrie sie. Wir hatten nie zuvor gesprochen. Ich versuchte, ruhig zu bleiben, sie war nur ein Kind, aber ich sagte ihr, dass sie respektlos sei. Doch sie schrie weiter, genau wie ihr Vater. Dann platzte mir der Kragen. »Oh, du bist genau wie dein Vater, was?« Ich ging in mein Apartment. Am nächsten Morgen um 7.30 Uhr wurde ich davon geweckt, dass Ryan gegen meine Tür hämmerte, als wolle er sie eintreten, und dabei schreckliche Dinge brüllte. »Du Miststück! Du hast meine Tochter eine nutzlose Göre genannt!« tobte er. Alles, was er sagte, war absurd. Mit zitternden Händen nahm ich mein Handy und begann zu filmen. Seine Fäuste schlugen gegen das Holz, der Türrahmen bebte. »Mach die Tür auf!« schrie er. Ich blieb still, gelähmt vor Angst. Er schrie weiter Drohungen. Ich rief die Polizei, aber sie unternahmen nichts. Sie sagten, es sei eine zivile Angelegenheit, weil er mich technisch gesehen nicht geschlagen hatte. Doch er hörte nicht auf. Später, als ich Einkäufe aus meinem Auto lud, lehnte er sich aus seinem Fenster und schrie, »Ja, zieh nur weiter um, du fette, dumme Sau!« Es tut mir leid, diese Worte zu wiederholen, aber so sprach er immer mit mir. Es war völlig krankhaft. Ich entschied mich, Ende August auszuziehen, nicht erst im Oktober. Ich konnte nicht mehr dort bleiben. An diesem Abend, nach dem Vorfall mit den Einkäufen, lag ich im Bett und starrte an die Decke. Das Haus war still, aber etwas fühlte sich nicht richtig an. Mein Fenster stand noch einen Spalt offen. Ich hatte es nach dem Streit mit seiner Tochter nicht geschlossen. Gegen 2 Uhr morgens hörte ich etwas. Ein leises Geräusch, wie Metall, das über Glas kratzt. Ich setzte mich auf und spitzte die Ohren. Es ertönte erneut, lauter, schriller, von der Richtung des Fensters. Ich schlich mich vorsichtig näher und starrte in die Dunkelheit, aber ich konnte nichts erkennen. Nur den leeren Hinterhof und die Silhouette von Ryans Haus, das sich über mir erhob. Dann sah ich es. Ein schneller, kleiner Lichtreflex, wie die Klinge eines Messers, die das Mondlicht einfing. Mein Blut gefror. Ich schlug das Fenster zu, verriegelte es und trat zurück. War er da draußen? Ich konnte es nicht wissen. Ich schlief in dieser Nacht nicht. Um 4 Uhr morgens hörte ich Schritte oben. Schwer, bedächtig. hin und her, direkt über meinem Bett. Seine Tochter war an diesem Abend nicht zu Hause. Ich hatte gesehen, wie sie früher gegangen war. Es war nur noch er da. Der Morgen kam langsam. Ich überprüfte das Fenster. Kratzspuren im Glas, dünn und gezackt, als hätte jemand etwas Scharfes darüber gezogen. Danach packte ich schneller, stopfte Kleidung in Taschen, zählte die Tage bis Ende August. Doch die Nächte wurden schlimmer. In einer dieser Nächte hörte ich Atemzüge. Tief, gleichmäßig, direkt vor dem Fenster. Ich schaute nicht hin. Ich konnte nicht. Ich schaltete den Fernseher auf Lautstärke 10, nur um das Geräusch zu übertönen. Nach einer Stunde verstummte es, aber trotzdem schlief ich nicht. Am nächsten Tag fand ich eine Notiz unter meiner Tür. Keine Worte, nur eine grobe Zeichnung eines Strichmännchens mit einem Messer in der Brust. Meine Hände zitterten, als ich sie zusammenknüllte. Ich rief erneut die Polizei. Sie kamen, sahen sie sich an und sagten, sie würden mit ihm sprechen. Aber ich konnte sehen, dass es ihnen egal war. Am Ende schaffte ich es, vor dem letzten Augusttag wegzukommen. Ich lud meine letzte Kiste ins Auto und fuhr von dieser Kellerwohnung weg, ließ Ryan und seine Wut hinter mir. Ich fand einen neuen Ort. Eine kleine, ruhige Wohnung im zweiten Stock eines Gebäudes, ohne geteilte Wände und ohne bedrohliche Häuser über mir. In dieser ersten Nacht schlief ich mit offenem Fenster, ließ die frische Luft hereinströmen. Ich hörte nichts außer dem fernen Murmeln des Verkehrs. Zum ersten Mal seit Jahren spürte ich, wie die Anspannung aus meinen Schultern wich. Ich packte langsam aus, richtete mich ein und fand den Frieden wieder, der mir genommen worden war. Ryan war aus meinem Leben verschwunden. Endlich war ich frei. Ich bin mir nicht sicher, wie verbreitet es in deiner Gegend war, aber die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, kannten mindestens ein Kind in ihrer Nachbarschaft, dessen Vater die Mutter schlug. Mein Freund Mike war dieses Kind, als ich aufwuchs. Ich kann mich an mindestens ein Dutzend Male erinnern, in denen ich seine Mutter mit einem blauen Auge oder einer aufgeplatzten Lippe gesehen habe, manchmal mit beidem. Es kam selten vor, dass Mike oder sein Bruder geschlagen wurden. Aber wenn es passierte, nahm der Missbrauch die Form von harten Schlägen oder Peitschenhieben mit einer Rute an. Ich wuchs in den 1880er Jahren in einer ländlichen Gegend im Süden auf. Manche Menschen begannen gerade erst Missbrauch ernst zu nehmen, aber ob es darum ging, ein Kind oder eine Ehefrau zu schlagen, die meisten wollten sich nicht einmischen. Du musst verstehen, dass viele ältere Menschen in der Kirche nach dem Motto lebten, wer die Rute schont, verdirbt das Kind. Und viele in der Gemeinschaft glaubten immer noch, dass eine Frau nicht geschlagen wurde. Es sei denn, sie hatte etwas gesagt, das sie nicht hätte sagen sollen. Es war zweifellos eine seltsame Zeit. Allerdings verachteten viele andere in meiner Gemeinde jede Form von Missbrauch und machten das auch deutlich, wann immer sie konnten. Meine Eltern gehörten zu diesen Menschen, aber sie ließen mich trotzdem in Mikes Haus spielen. Manchmal sah ich seinen Vater, und er schien mir ein freundlicher Mensch zu sein. Er war ruhig, wir wechselten nicht viele Worte, aber ich sah nie einen Grund, mich vor ihm zu fürchten, egal was die Erwachsenen um mich herum sagten. Allerdings war er oft später am Tag da, wenn er bereits ein paar Biere getrunken hatte. Leider blieb ich eines Tages zu lange und sah den Mann, wie er wirklich war. An diesem Tag spielten Mike und ich ein Videospiel auf seinem Nintendo. Ich erinnere mich nicht mehr welches, aber ich war so vertieft, dass ich nicht bemerkte, wie die Sonne unterging. Damals konnte ich überall in der Nachbarschaft herumziehen, solange ich vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause kam. Ich verlor das Zeitgefühl und merkte plötzlich, dass es bereits spät war. In jenen Tagen waren Mobiltelefone nicht üblich, also konnte meine Mutter mich nicht anrufen, um mich nach Hause zu schicken. Ich geriet in Panik, weil ich wusste, dass ich Ärger bekommen würde. Ich warf den Controller weg und verabschiedete mich von Mike. Als ich aufstand, um die Tür zu öffnen, riss Mikes Vater sie auf und fragte mich, wohin ich glaubte zu gehen. Ich sagte ihm, dass es schon spät sei und ich nach Hause müsse. Die ganze Zeit über war ich respektvoll und nannte ihn Herr Hughes, so wie es meine Eltern mir beigebracht hatten. Er antwortete, indem er mich eine dumme kleine Ratte nannte, weil ich überhaupt da war. Seine Worte waren vom Alkohol verwaschen und ich war verwirrt. Ich sah Mike ratlos an. Sein Gesichtsausdruck spiegelte absolute Angst wider. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also schwieg ich. Ich starrte Herrn Hughes an und hoffte, dass er nur scherzte. Seine nächsten Worte waren: »Was ist los? Hat dir die Katze die Zunge verschluckt?« Sie waren ebenfalls lallend und er schwankte beim Sprechen. Da sah ich das Bier in seiner Hand und verspürte echte Angst. Wenn ich mich hätte zusammenrollen und aus dem Haus rollen können, hätte ich es getan. Mit dem Wissen, das ich darüber hatte, wie er sich betrank, war ich mir sicher, dass ich gleich grundlos geschlagen werden würde. Seine Augen waren glasig und er sah sich um, als würde er erwarten, dass jemand etwas sagte, aber wir waren zu verängstigt. »Na gut, wenn du nicht mit deinem alten Herrn reden willst, geh raus und hilf deinem Bruder, die Sachen im Garten aufzuräumen«, sagte er. Doch anstatt Mike dabei anzusehen, richtete er seine Worte an mich. Ich konnte nur annehmen, dass er mich mit Mike verwechselt hatte. Der echte Mike saß direkt hinter mir auf dem Boden, in seiner Reichweite. Aber ich nehme an, er war entweder zu betrunken, um ihn zu sehen, oder so daran gewöhnt, doppelt zu sehen, dass er dachte, genau das würde gerade passieren. Ich war kurz davor, ihn zu korrigieren, doch dann erkannte ich eine Gelegenheit zur Flucht. Ich tat, was er sagte, aber anstatt Mikes Bruder zu helfen, rannte ich 3 Häuser weiter bis zu meinem Zuhause und versteckte mich in meinem Zimmer. Ich hatte Glück an diesem Abend. Keiner meiner Eltern hörte, wie ich mich ins Haus schlich, und als sie später nach mir sahen, gingen sie davon aus, dass ich die ganze Zeit in meinem Zimmer gewesen war. Nachdem ich die Vor- und Nachteile abgewogen hatte, ob ich erzählen sollte, was passiert war, entschied ich mich dagegen. Es hätte nichts weiter bewirkt, als Mike und seine Familie unnötigem zusätzlichem Stress auszusetzen. Also ließ ich die Sache auf sich beruhen und fühlte mich einfach nur glücklich, davongekommen zu sein. Ich weiß nicht genau, was geschah, nachdem ich gegangen war. Mike erwähnte es nie, doch diese Situation lehrte mich eine wichtige Lektion. Ich hörte auf, zu ihm nach Hause zu gehen, zumindest bis sich seine Eltern scheiden ließen und sein Vater auszog. Das Leben der Familie verbesserte sich danach enorm und Mike schloss als Jahrgangsbester seine Schule ab. Der Mann, den seine Mutter später heiratete, war das komplette Gegenteil seines Vaters und wurde der Vater, von dem er immer geträumt hatte. Im Laufe der Jahre hat sich die Einstellung gegenüber häuslicher Gewalt stark verändert. Ich für meinen Teil kann sagen, dass es mich freut, das zu sehen. Kein Kind sollte in Angst leben müssen, denn das ist weder gut noch richtig in den Augen Gottes. Deshalb kann ich heute mit mehr Ruhe wissen, dass mein Sohn und sein Freundeskreis viel weniger wahrscheinlich eine Situation wie die erleben müssen, die ich damals durchgemacht habe. Kürzlich bin ich in diese malerische Vorstadtgegend gezogen und seitdem habe ich ein Gefühl der Unruhe verspürt. Die Bewohner waren freundlich genug, winkten mir zu und schenkten mir warme Lächeln, wenn ich vorbeiging, aber irgendetwas in ihren Blicken machte mich nervös. Eines Nachmittags, als ich von der Arbeit nach Hause kam, fand ich einen Flyer in meinem Briefkasten. Eine Einladung, der Nachbarschaftswache beizutreten, einer Gruppe von Anwohnern, die sich der Sicherheit der Gemeinschaft widmeten. Ich musste ein wenig schmunzeln, da ich solche Dinge immer für überholt hielt. Ich dachte kurz darüber nach, an einem Treffen teilzunehmen, aber mein Terminplan war bereits überfüllt und ich hatte keine Zeit für soziale Aktivitäten. Im Laufe der Wochen konnte ich nicht umhin zu bemerken, dass die Mitglieder der Wache immer präsenter wurden. Sie patrouillierten rund um die Uhr durch die Straßen, trugen sogar Walkie-Talkies, die mit statischem Rauschen knisterten, während sie Berichte und Updates austauschten. Das erschien mir etwas übertrieben, aber ich schätzte ihr Engagement für unsere Sicherheit. Dennoch konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass sie mich zu genau beobachteten. Es ist erwähnenswert, dass solche Blicke und unerwünschte Aufmerksamkeit für mich nichts Neues waren. Ich habe einen neongrünen Irokesenschnitt und eine Tätowierung einer Motte am Hals. Eines Nachts, nachdem ich spät von der Arbeit nach Hause gekommen war, fand ich meine Haustür weit offen. Panik überkam mich sofort, während ich mich ins Haus stürzte und das Schlimmste befürchtete, einen Einbruch. Zu meiner Erleichterung schien nichts fehl am Platz zu sein oder zu fehlen. Ich schrieb es meiner eigenen Unachtsamkeit zu und nahm mir vor, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Schließlich war es ziemlich windig gewesen und vielleicht hatte ich die Tür versehentlich nicht richtig geschlossen. Doch dabei blieb es nicht. In den folgenden Wochen fand ich meine Mülltonnen umgestoßen, meinen Garten zertreten und mein Auto beschädigt. Ich meldete diese Vorfälle der Polizei, aber es gab keine Hinweise oder Verdächtigen. Je mehr die Belästigungen zunahmen, desto mehr wuchs mein Verdacht gegenüber der Nachbarschaftswache und ihren seltsamen Mitgliedern. Bei all diesen Vorfällen waren sie immer in der Nähe. Wenn ich sie fragte, ob sie etwas gesehen hätten, zuckten die meisten nur mit den Schultern und antworteten ausweichend. Ich begann mich zu fragen, ob sie vielleicht selbst dahinter steckten und mich aus Gründen angriffen, die ich nicht verstand. Angst und Paranoia überwältigten mich, ließen mich ständig auf der Hut sein. Entschlossen, Antworten zu finden, beschloss ich, am nächsten Treffen der Nachbarschaftswache teilzunehmen. Als ich das Gemeindezentrum betrat, spürte ich das Gewicht aller Blicke auf mir. Der Raum verstummte, während die Mitglieder sich unbehagliche Blicke zuwarfen. Ich dachte, vielleicht übertrieb ich und interpretierte ihre Körpersprache falsch. Das Treffen begann mit den üblichen Berichten und Updates, aber ich konnte die Spannung in der Luft nicht übersehen. Als es an der Zeit war, neue Themen zu besprechen, fasste ich den Mut, die Gruppe mit den Belästigungen zu konfrontieren, die ich erlebt hatte. Ich ging sogar so weit, sie zu beschuldigen, eine Art Fehde gegen mich zu führen. Ich stieß auf eine Mischung aus Überraschung, Mitgefühl und Ablehnung. Einige Mitglieder beteuerten, dass die Wache nichts mit den Vorfällen zu tun habe, während andere vermuteten, dass ich mir möglicherweise Feinde in der Nachbarschaft gemacht hatte und diese Leute hinter den Geschehnissen stecken könnten. Als das Treffen endete, überkam mich ein seltsames Gefühl der Frustration und Hoffnungslosigkeit. Es schien, als wäre niemand bereit, ein Fehlverhalten zuzugeben oder mir zu helfen, die Wahrheit herauszufinden. Ich entschied, dass ich, wenn ich antworten wollte, sie selbst finden müsste. In den folgenden Wochen führte ich meine eigene verdeckte Überwachung durch und dokumentierte diskret die Bewegungen und Aktionen der Mitglieder der Nachbarschaftswache. Eines Nachts, nachdem ich bis spät gearbeitet hatte, parkte ich mein Auto auf der Straße und bemerkte, dass das Flutlicht über der Seitentür meines Hauses eingeschaltet war. Meiner Intuition folgend ließ ich das Auto auf der Straße stehen und näherte mich leise der Tür. Als ich eintrat, fand ich zwei meiner Nachbarn dabei, meine Küchenschubladen zu durchwühlen. Ich zog mein Handy heraus und begann, ein Video aufzunehmen. Ich konnte nicht glauben, was ich da festhielt. Meine Nachbarn schienen etwas auszuhacken. Glücklicherweise war in dem Video deutlich zu sehen und zu hören, wie sie darüber diskutierten, die Polizei zu rufen. Ich blieb versteckt und ließ sie mein Haus verlassen. Während ich versuchte, das Puzzle zusammenzusetzen, formte sich eine erschreckende Theorie in meinem Kopf. Die Mitglieder der Nachbarschaftswache hielten mein unkonventionelles Aussehen für eine Bedrohung für das Image der Gemeinschaft und hatten beschlossen, mich auf eigene Faust loszuwerden. Mit den Beweisen in der Hand ging ich direkt zur Polizei. Zu meiner Überraschung waren sie entsetzt über das, was ich ihnen zeigte, und ergriffen sofort Maßnahmen. Die schuldigen Mitglieder wurden nicht nur aus der Nachbarschaftswache ausgeschlossen, sondern auch wegen verschiedener Vergehen verhaftet. Mit der aufgedeckten Wahrheit wurde die Nachbarschaftswache in meiner kleinen Stadt vollständig aufgelöst. Doch ohne zu wissen, ob noch jemand anderes involviert war, fiel es mir zunehmend schwer, den Menschen in meiner Gemeinde zu vertrauen. Es dauerte nicht lange, bis das Mobbing vollständig aufhörte und mein Leben endlich wieder zur Normalität zurückkehrte. Ich hatte mich dieser Herausforderung allein gestellt und auf gewisse Weise machte mich die Erfahrung stärker. Am Ende löste mein Handeln eine Diskussion in der Nachbarschaft über Toleranz und Akzeptanz aus. Die Menschen begannen, sich mehr zu öffnen und ihre eigenen Erfahrungen und Perspektiven zu teilen. Dadurch wurde unsere Gemeinschaft inklusiver und verständnisvoller. Was mich betrifft, so beschloss ich, in der Nachbarschaft zu bleiben, entschlossen, eine positive Veränderung zu bewirken. Und außerdem war ich ehrlich gesagt zu faul zum Umziehen. Schließlich gründete ich sogar meine eigene Nachbarschaftswache, nutzte mein neu gewonnenes Selbstbewusstsein, um meine Nachbarn wirklich zu unterstützen und unsere Gemeinschaft zu schützen. Auch wenn die Narben dieser Wochen immer bleiben werden, dienen sie als Erinnerung an die Stärke und den Mut, den jeder von uns in sich selbst finden kann, selbst in den schwierigsten Momenten. Meine Erfahrung lehrte mich, dass es einen nachhaltigen Einfluss auf uns selbst und unsere Umgebung haben kann, wenn wir für uns selbst einstehen und die Wahrheit suchen, egal wie schwer, seltsam oder beängstigend die Situation auch sein mag. Im Jahr 2019 zog ich von der Westküste in eine kleine Stadt im Norden des Bundesstaates New York. Der Ort hatte diesen Charme, den man in einem Hallmark-Film finden könnte. Alle schienen freundlich und hilfsbereit zu sein, und bald fühlte ich mich in der Gemeinschaft willkommen. Einige Monate nach meinem Einzug ging einer meiner Nachbarn von Tür zu Tür und informierte alle darüber, dass in seinem Schuppen im Hinterhof eingebrochen worden war. Der angebliche Dieb hatte eine Motorsense, einen Rasenmäher und andere Gartengeräte mitgenommen. Während einige Nachbarn überrascht und verängstigt über den Diebstahl waren, fühlte ich mich nicht besonders unwohl oder paranoid. Da ich zuvor in einer schwierigen Gegend gelebt hatte, war ich gegenüber Einbrüchen etwas abgestumpft. Mit ruhiger Stimme versicherte ich meinen Nachbarn jedoch, dass ich auf verdächtige Aktivitäten achten würde. Ein paar Wochen vergingen, ohne dass weitere Einbrüche im Viertel gemeldet wurden, bis ich eines Nachmittags nach der Arbeit einen Flyer in meinem Briefkasten fand. Die Überschrift lautete Nachbarschaftswache. Der Flyer sah nicht offiziell aus. Es handelte sich nicht um eine organisierte Überwachungsgruppe, sondern eher um eine Gruppe von Nachbarn, die sich zusammenschließen wollten, um die angeblich weiterhin vorkommenden Einbrüche zu stoppen. Verwirrt, da ich von keinen weiteren Vorfällen gehört hatte, ging ich zu meinem Nachbarn Cliff, um ihn zu fragen, ob er etwas wusste. Cliff war ein stoischer Typ. Er war etwas über 70 Jahre alt und Witwer. Seine Frau Irene war einige Jahre vor meinem Umzug verstorben. Obwohl er nicht viel sprach, war Cliff einer der freundlichsten Menschen, die ich seit meiner Ankunft kennengelernt hatte. Er hatte mir geholfen, mein Auto zu reparieren, die Spülmaschine und den Trockner zu richten und sogar eine neue Schiebetür zu installieren, nachdem ein Sturm einen Baum auf die alte geworfen hatte. Ich hatte ihn nie um Hilfe bei all diesen Dingen gebeten, aber er bestand immer darauf, sie zu erledigen und sagte, er möge es, aus dem Haus zu kommen und sich zu beschäftigen. Seine ruhige Art erinnerte mich an meinen Vater, was mich in seiner Gegenwart wohlfühlen ließ. Als ich ihn fragte, ob er etwas über die Einbrüche gehört habe, brummte er mit seiner rauen Stimme: »Ich weiß nicht viel, nur dass ein paar Vandalen in die Schuppen einbrechen und Dinge stehlen. Ich dachte, mir wäre auch etwas gestohlen worden.« Ich nickte und wir unterhielten uns noch eine Weile, bevor ich mich auf den Weg machte. Als ich ein paar Meter entfernt war, rief er mir hinterher: »Pass einfach auf und sorge dafür, dass deine Türen gut verschlossen sind. Ich habe gehört, dass sie jetzt auch in Häuser einbrechen.« Ich lächelte und dankte ihm noch einmal, bevor ich nach Hause ging. Diese Nacht war nicht anders als jede andere. Ich machte mir mein Abendessen, trank ein paar Gläser Wein und arbeitete ein wenig an meinem Computer. Gegen 23 Uhr meinte ich, draußen etwas gehört zu haben, ein Husten oder ein seltsames Geräusch. Ich trat an das große Wohnzimmerfenster und blickte durch die Jalousien. Auf der anderen Straßenseite sah ich einen meiner Nachbarn draußen stehen, direkt auf mein Haus blickend. Es war seltsam und ein wenig beunruhigend, aber ich dachte, dass er vielleicht nur die Sterne betrachtete. Also versuchte ich, nicht weiter darüber nachzudenken. Ein paar Minuten später konnte ich dieses mulmige Gefühl im Magen nicht abschütteln. Ich entschied mich, aufzustehen und mir ein weiteres Glas Wein einzuschenken. Meine Küche befindet sich auf der Rückseite des Hauses und hat eines dieser großen Panoramafenster über der Spüle und der Arbeitsplatte mit Blick auf den Hinterhof. Mein Garten ist weitläufig und endet in einem kleinen Waldstück. Während ich den Wein in mein Glas goss, blickte ich aus dem Fenster und glaubte, eine Bewegung zu sehen. Ich schaltete das Licht in der Küche aus, um von draußen nicht sichtbar zu sein. Ich presste meine Hände gegen das Glas und sah genauer hin. Zu meinem Erstaunen stand eine Person in meinem Garten und starrte auf mein Haus. Ich konnte nicht erkennen, wer es war, da es zu dunkel war und die Gestalt weit genug entfernt stand. aber es war zweifellos ein Mensch. Während ich dort wie erstarrt vor Panik stand, begann die Silhouette plötzlich auf mein Haus zuzulaufen. Ich sprang zurück und versuchte zu begreifen, was gerade geschah. Ich wollte die Polizei rufen, aber mein Telefon lag in einem anderen Zimmer. Als ich versuchte, mich zu beruhigen und schnell dorthin zu gehen, wo mein Telefon lag, hörte ich ein lautes Geräusch aus dem oberen Stockwerk. Ich erstarrte. In diesen kurzen Sekunden der Panik hörte ich schwere Schritte im zweiten Stock. Ich rannte in den Wohnzimmerschrank und versteckte mich unter einigen Decken. Mein Telefon lag immer noch auf dem Tisch, außerhalb meiner Reichweite, und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Personen sich in meinem Haus befanden oder welcher Gefahr ich tatsächlich gegenüberstand. Innerhalb von Sekunden hörte ich schwere Stiefel die hölzerne Treppe hinunterkommen. Durch einen glücklichen Zufall klopfte in diesem Moment jemand an die Tür und die Schritte hielten abrupt inne. Die Stiefel klangen nun direkt vor dem Schrank, in dem ich mich versteckte. Ein weiteres Klopfen an der Tür, diesmal gefolgt von einer Stimme. »Hallo? Ist jemand zu Hause? Wir sind die Polizei.« Ich hörte, wie die Schritte sich schnell in einen anderen Raum bewegten. Am Geräusch erkannte ich, dass der Eindringling nicht mehr in meiner Nähe war. Mit einer einzigen Chance rannte ich aus dem Schrank zur Haustür. Ich öffnete sie und zum Glück stand dort tatsächlich ein echter Polizist. Ich begann hektisch zu reden und erklärte, dass jemand in meinem Haus sei. Genau in diesem Moment hörte ich, wie sich Schritte in die entgegengesetzte Richtung bewegten. Die beiden Beamten stürmten ins Haus und nur wenige Minuten später führten sie einen Mann hinaus. Mir wurde übel, als ich sah, wie die Polizisten den Eindringling festnahmen. Aber nicht wegen der bloßen Tatsache, dass jemand in meinem Haus war, sondern weil dieser jemand Cliff war. Cliff, mein Nachbar von nebenan. Ich war sprachlos, als ich ihn vorbeigehen sah, während er leise, unverständliche Worte vor sich hin murmelte. Während ich draußen mit der Polizei sprach, bemerkte ich, dass sich die beiden Personen, die ich zuvor gesehen hatte, der Nachbar, der mich von der Straße aus beobachtet hatte, und die Gestalt in meinem Garten mir näherten. Sofort ging ich in Abwehrhaltung und dachte, sie seien Teil des Einbruchs, doch ich lag völlig falsch. Diese beiden waren nur auf einem nächtlichen Spaziergang gewesen, als sie Cliff dabei beobachteten, wie er durch mein Fenster im zweiten Stock einstieg. Sie riefen die Polizei und verfolgten seine Bewegungen von draußen ohne Lärm zu machen, um ihn nicht zu alarmieren für den Fall, dass ich in Gefahr war. Nach den Ermittlungen kam die Wahrheit ans Licht. Cliff war der Dieb der Nachbarschaft. Er gestand, all diese Gegenstände gestohlen und in mein Haus eingebrochen zu haben. Doch er verriet nie, was er vorhatte, nachdem er drinnen war, und dieser Gedanke lässt mir bis heute einen Schauer über den Rücken laufen. Offenbar fühlte sich Cliff nach dem Tod seiner Frau und seiner Pensionierung einsam und gelangweilt, sodass er nach irgendeiner Form von Aufregung suchte. Er fand seinen Adrenalinkick im Stehlen. Und leider wurde dieses Verlangen nach Nervenkitzel mit der Zeit immer stärker. Schließlich wurde ich dankbar für unsere improvisierte Nachbarschaftswache. Wären meine aufmerksamen Nachbarn nicht gewesen, hätte diese Geschichte ein ganz anderes Ende nehmen können. Am 9. Februar 2021 reagierte die Polizei von Chickasha, Oklahoma, auf einen äußerst verstörenden Notruf. Am anderen Ende der Leitung hörte der Dispatcher eine panische Frau um Hilfe schreien. Es war der Schrei eines Menschen, dessen Leben in akuter Gefahr war. Als die Beamten an der angegebenen Adresse eintrafen, brachen sie die Tür auf und fanden Leon P., 67 Jahre alt, tot auf dem Küchenboden. In seiner Nähe lag seine 4-jährige Enkelin, schwer verletzt. Trotz aller Bemühungen der Sanitäter überlebte das Mädchen ihre Verletzungen nicht. Die einzige Überlebende des Angriffs war Delcy, Leons Ehefrau. Doch ihre Verletzungen waren verheerend, mehrere Stichwunden in beiden Augen. Im Wohnzimmer fanden die Beamten Lawrence Paul Anderson, 42 Jahre alt, schwer verletzt und sich auf einem Sofa übergebend. Zunächst gingen die Behörden davon aus, dass auch er ein Opfer dieses brutalen und blutigen Angriffs war. Doch Tage später, als er sich im Krankenhaus erholte, machte Lawrence ein schockierendes Geständnis. Auf die Frage, wer den Angriff verübt hatte, gab er schließlich zu, dass er selbst den Großteil seiner Familie ermordet hatte. Doch sie waren nicht die einzigen Opfer, die er in dieser Nacht angriff. Stunden zuvor war er in das Haus einer Nachbarin in der West Minnesota Avenue 227 eingedrungen. Dort erstach er Andrea Lynn Blankenship, 41 Jahre alt, zu Tode. Aber seine Grausamkeit endete nicht dort. Nachdem er sie ermordet hatte, schnitt Lawrence ihr das Herz heraus, wickelte es in braunes Papier und nahm es mit nach Hause mit der Absicht, etwas unbeschreiblich Schreckliches damit zu tun. Er hatte sich angeboten, an diesem Abend für seine Familie ein Fleisch- und Kartoffelgericht zuzubereiten. Und das Fleisch, das er verwenden wollte, war das frisch entnommene Herz von Andrea Blankenship. Als ihn die Ermittler fragten, warum er etwas so Makabres getan hatte, antwortete Lawrence, es sei gewesen, um, und ich zitiere, die Dämonen zu befreien. Während die Gerichtsmediziner die Töpfe, Pfannen und Küchenutensilien der Familie Pye untersuchten, stellte sich heraus, dass all dies die Folge eines schrecklichen Justizfehlers war. Lawrence Anderson war ein verurteilter Straftäter. In dem Moment, in dem er seiner Nachbarin das Herz herausschnitt, hätte er eigentlich eine 20-jährige Haftstrafe verbüßen müssen, unter anderem wegen Körperverletzung an seiner Freundin und des Besitzes von Crack, mit der Absicht, es zu verkaufen. Doch nachdem Lawrence an einem Rehabilitationsprogramm im Gefängnis teilgenommen hatte, wurde seine Strafe auf Empfehlung des Begnadigungs- und Bewährungsausschusses des Staates durch Oklahomas Gouverneur Kevin Stitt auf nur 9 Jahre verkürzt. Und nach einer weiteren angeblichen guten Führung wurde er schließlich nach nur 3 Jahren aus einer ursprünglich 20-jährigen Haftstrafe entlassen. Lawrence wurde am 18. Januar 2021 aus dem Gefängnis entlassen. Seine Tante und sein Onkel boten ihm an, ihn in ihrem Haus aufzunehmen, während er versuchte, wieder in die Gesellschaft zurückzufinden. Sie waren Leon und Delcy Pye, dieselben Menschen, die Lawrence später brutal angreifen würde, nachdem er sie mit dem Herz seiner Nachbarin gefüttert hatte. Nach seiner Verhaftung hielt der Bezirksstaatsanwalt von Grady County, Jason Hicks, eine Pressekonferenz ab, in der er auf die Empörung der Bevölkerung einging. Dies muss von der Legislative behandelt werden, erklärte er, und zwar bald, denn weitere Menschen werden infolge solcher Entscheidungen sterben. Wann ist es genug? Fuhr er fort. In Oklahoma führen wir seit Jahren Reformen im Strafrechtssystem durch, und dabei haben wir die Politik der Gefangenenfreilassung über die öffentliche Sicherheit gestellt. Unser Ziel war es, die Gefängnispopulation zu reduzieren, ohne die Sicherheit unserer Bürger zu berücksichtigen. Und das ist nicht fair für die Menschen in diesem Staat. Bei seiner Anhörung, als er nach einer möglichen Kaution gefragt wurde, antwortete Lawrence Anderson: Ich will keine Kaution, Euer Ehren. Ich will keine Kaution. Während er sprach, wischte er sich mit seinen noch verbundenen Händen die Tränen aus dem Gesicht. Kurz darauf hörte man ihn wiederholt flüstern: Oh Gott! Als hätte er in diesem Moment das volle Ausmaß seines Verbrechens begriffen. Doch trotz seines scheinbaren Zeichens von Reue sah Staatsanwalt Jason Hicks keinen Grund, ihm Gnade zu gewähren. Die Todesstrafe liegt auf dem Tisch, erklärte er während der Pressekonferenz. Die Eltern des ermordeten Mädchens, Tasha Yates und Taranzo Pye, teilten ihren Schmerz in einem Radiointerview am 11. Februar. Sagen Sie Ihren Kindern, dass Sie sie lieben, sagte Taranzo. Tun Sie alles, was Sie mit ihnen tun können, denn man weiß nie, wann sie einem entrissen werden. Mein Name ist Sarah, ich bin 24 Jahre alt und lebe mit meiner Mitbewohnerin Emma in einer Wohnung in den Vororten von Atlanta. Wir beide legen großen Wert auf Sicherheit, weshalb wir unser Zuhause mit einer Ringkamera im Türspion und einem digitalen Türschloss ausgestattet haben. Wir dachten, wir wären clever und wirklich proaktiv. Aber nichts davon bereitete uns auf unseren Nachbarn David vor. Vor etwa 3 Monaten zog die liebenswerte Familie, die gegenüber unserer Wohnung lebte, aus und David zog ein. Als wir ihn das erste Mal sahen, konnten wir kaum glauben, was wir da sahen. Er lud Kiste um Kiste mit Anime-Figuren, Star Wars-Postern, Lichtschwertern, das komplette Set aus. Emma und ich sind selbst ziemliche Nerds. Also beschlossen wir ein paar Tage, nachdem die Umzugswagen verschwunden waren, gute Nachbarinnen zu sein. Wir bereiteten ihm einen Willkommenskorb mit selbstgebackenen Keksen im Stil von Red Dead Redemption 2, saisonalen Kerzen und anderen Kleinigkeiten. Wir klopften an seine Tür, lächelten und überreichten ihm das Geschenk. Doch er murmelte nur ein unbeholfenes »Danke«, vermied weitgehend den Blickkontakt und schloss die Tür. Das war etwas enttäuschend, aber nicht jeder ist eben extrovertiert, oder? Wir dachten, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, einen ruhigen Nachbarn zu haben, auch wenn er etwas ungesellig war. Doch es dauerte nicht lange, bis wir merkten, dass etwas nicht stimmte. Zuerst war es nur lästig, aber harmlos. David begann jedes Mal aus seiner Wohnung zu kommen, wenn er uns im Flur hörte, als würde er direkt hinter der Tür warten. Er fragte uns, wie es uns ging, oder ob wir Zucker, Toilettenpapier oder einen Schraubenzieher hätten, den er sich leihen könnte. Was ihm auch einfiel, er fragte danach. Manchmal klopfte er sogar an unsere Tür, um zu fragen, ob wir auf seine Wohnung aufpassen könnten, während er Besorgungen machte. Das hieß, er wollte buchstäblich, dass wir in seiner Wohnung blieben, bis er zurückkam. Wir lehnten immer höflich ab, aber es schien, als würde er es nicht verstehen. Er nickte nur, zuckte mit den Schultern und ging zurück in seine Wohnung. Nur um ein paar Tage später dasselbe zu fragen. Emma begann scherzhaft zu sagen, er sei unser dritter Mitbewohner, aber ich merkte, dass auch sie sich ziemlich unwohl fühlte. Dann, einen Monat nach seinem Einzug, geriet alles außer Kontrolle. Es war Samstagabend und wir waren in der Nähe des Braves-Stadions feiern gewesen. Wir kamen gegen 3 Uhr morgens nach Hause, ein wenig betrunken, aber noch völlig bei Verstand. Nur um auf dem Treppenabsatz zwischen unserer Wohnung und Davids erstarrt stehen zu bleiben. Da saß er, mit überkreuzten Beinen wie ein Yogi. Sobald er uns sah, hellte sich sein Gesicht auf. Er stand unbeholfen auf und fragte uns, wo wir gewesen waren. Als wir ihm antworteten, sagte er, er habe sich große Sorgen um uns gemacht und wir sollten ihm in Zukunft Bescheid geben, wenn wir abends ausgingen. Wir waren so schockiert, dass wir gar nicht wussten, wie wir reagieren sollten. Emma hätte fast losgelacht, konnte sich aber gerade noch beherrschen. Doch David bemerkte, dass sie ihn auslachte. Seine Wangen wurden rot und wir wichen ihm einfach aus und gingen in unsere Wohnung. Am nächsten Morgen schauten wir uns die Aufnahmen der Ringkamera an und keine von uns lachte mehr. Nachdem wir in unsere Wohnung gegangen waren, war David nicht verschwunden. Er hatte sich wieder auf den Flur gesetzt, direkt vor unserer Tür und blieb dort stundenlang. Der Zeitstempel zeigte, dass er entweder regungslos auf unsere Tür starrte oder sich vor- und zurückwiegte, während er auf den Boden schaute bis fast 6 Uhr morgens. Es war wie diese Szene aus Paranormal Activity, wenn die Aufnahme beschleunigt wird, aber die Person sich kaum bewegt. Es war unheimlich. Wir riefen die Polizei, aber sie waren nutzlos. Sie sagten uns, dass sie erst etwas tun könnten, wenn David eine direkte Drohung aussprach oder versuchte, in unsere Wohnung einzudringen. Da das Treppenhaus jedoch ein gemeinsamer Bereich war, konnten sie nichts dagegen tun, dass er vor unserer Tür lauerte. Allerdings glauben wir, dass die Hausverwaltung mit ihm gesprochen hat, denn nachdem wir eine formelle Beschwerde eingereicht hatten, wir sind uns ziemlich sicher, dass die Hausverwaltung mit ihm gesprochen hat, denn nachdem wir uns beschwert hatten, herrschte 5 Tage lang völlige Stille. Kein Klopfen an der Tür, keine unangenehmen Gespräche im Flur. Sein seltsames Verhalten hörte für eine Weile vollständig auf. Wir begannen uns zu entspannen und dachten, dass er vielleicht endlich den Wink verstanden hatte. Aber wir lagen so falsch. Ein paar Wochen nach seinem kleinen Waffenstillstand, gerade als wir dachten, alles sei vorbei, verlor er völlig die Kontrolle. Plötzlich war er ständig draußen, saß vor unserer Tür, lief den Flur auf und ab, starrte uns an und murmelte beunruhigende Dinge vor sich hin. Emma begann eine Stunde früher aus dem Haus zu gehen, nur um ihm zu entkommen. Sie musste sich hinausschleichen, als würde sie aus einem Gefängnis fliehen. Ich arbeite von zu Hause aus, also war ich praktisch gefangen. Jedes Mal, wenn ich die Tür öffnete, um ein Paket abzuholen oder den Müll rauszubringen, stand er da und wartete. Er rief mir Dinge zu wie, »Hey, du siehst heute echt gut aus, oder? Warum kommst du nicht zu mir rüber?« Wenn jemand anderes es gehört hätte, hätte es harmlos geklungen. aber da war etwas in seinem Tonfall, eine beunruhigende Andeutung. Und wenn niemand in der Nähe war, wurden seine Worte noch furchterregender. Einmal sah er mich an und sagte mit völliger Ruhe, »Wenn du nicht in meine Wohnung kommst, werde ich euch beide töten, während ihr schlaft. Ganz ruhig, ohne Lärm. Niemand wird etwas hören.« Ich spürte eine ungeheure Wut, aber gleichzeitig war ich zu geschockt von der Eskalation seiner Drohungen, um zu reagieren. Ich eilte einfach zurück in unsere Wohnung, verriegelte die Tür und weinte, bis Emma von der Arbeit nach Hause kam. Es war ein absoluter Albtraum. Wochenlang begann er uns Notizen zu hinterlassen. Handgeschriebene Liebesbriefe, die er an unsere Tür klebte, unter der Tür hindurchschob oder sogar an unseren Autos auf dem Parkplatz befestigte. Einige davon waren völlig verstörend. Eine lautete: »Ich will, dass ihr beide meine Ehefrauen seid.« Die Vorstellung, dass Emma und ich seine Schwester-Ehefrauen sein sollten, hätte vielleicht lustig sein können, wenn sie nicht so real und beängstigend gewesen wäre. Andere Notizen waren explizit, mit Fantasien, die mir den Magen umdrehten. Irgendwann bemerkten wir, dass er seine eigene Ringkamera installiert hatte, aber sie war eindeutig auf unsere Tür gerichtet. Jedes Mal, wenn wir das Haus verließen oder nach Hause kamen, wartete eine neue Notiz auf uns. Wir erkannten, dass er die Kamera nur installiert hatte, um zu wissen, wann wir nicht da waren. Eine seiner Notizen lautete: »Ich habe dich heute vermisst.« Aber die schlimmste von allen war: »Du bist so wunderschön, wenn du schläfst.« Am Ende entschieden wir uns, unseren Mietvertrag zu kündigen, nur um von dort wegzukommen und unsere Sicherheit zu gewährleisten. Es kostete uns viel Geld und das tat weh. Aber nachdem wir nur eine Nacht in dem Airbnb verbracht hatten, das wir vorübergehend gemietet hatten, wussten wir, dass es sich gelohnt hatte. Wir fanden eine neue Wohnung zusammen, wo die Nachbarn keine Psychopathen waren, und lebten eine Zeit lang glücklich. Bis Emma auszog, um mit ihrem Freund, jetzt Ehemann, zusammenzuleben. Wir sind immer noch gute Freundinnen, aber wir haben nie vergessen, wie es war, neben David zu leben. Und ich glaube, das werden wir auch nie. Als ich in der 5. Klasse war, zog eine neue Familie in den Wohnwagen in der Nähe unseres Hauses. Mein Großvater war der Besitzer und vermietete ihn an sie. Da sie zwei Kinder in etwa demselben Alter wie mein Bruder und ich hatten, waren wir beide gespannt darauf, sie kennenzulernen. Jessica war in meinem Alter und ihr jüngerer Bruder Jack war 9, genau wie mein Bruder. Am Anfang schienen sie in Ordnung zu sein. Jessica war freundlich und wir verstanden uns gut. Jack hingegen war eine völlig andere Geschichte, aber dazu komme ich noch. Ihr Vater war ein sehr seltsamer Mann. Er kaufte alte Möbel, Stühle, Tische, alles, was er finden konnte, und stapelte sie mit Müll im Hinterhof, um sie dann anzuzünden. Er tat das so oft, dass ich den Rauchgeruch irgendwann nicht mehr bemerkte. Als sie schließlich auszogen, ließen sie einen Haufen verbrannter Überreste zurück. Verkohltes Holz, verbogenes Metall. Der Wohnwagen war ebenfalls ein einziges Chaos, mit Ölflecken auf dem Boden und an den Wänden. Einmal ging ich hinein, um nach Jessica zu suchen, und ihr Vater saß dort, ohne Hemd, in einem fleckigen Stuhl mit einem Bier in der Hand. Er sah mich mit kalten, harten Augen an. Ich erstarrte, sagte nichts, drehte mich einfach um und ging. Ich kam nie wieder zurück. Bevor alles schlimm wurde, fuhren wir vier, Jessica, Jack, mein Bruder und ich, oft zusammen Fahrrad. Jessica war nett und unkompliziert. Wir rasten über den Feldweg hinter dem Wohnwagen, wirbelten Staub auf und lachten, wenn jemand fast stürzte. Jack war auch dabei, aber wie gesagt, er war ganz anders als seine Schwester. Er tauchte oft halb angezogen bei uns auf, manchmal ohne Hemd, manchmal ohne Schuhe. Seine Nase lief ständig und er wischte sich den Rotz mit dem Arm ab, als würde es ihn nicht stören. Meine Mutter erwischte ihn mehrmals, wie er in unseren Garten pinkelte. Sie schrie ihn an, aber er grinste nur und rannte weg. Einmal, als ich Fahrrad fuhr, packte Jack die Fransen an meinem Lenker und zog so heftig daran, dass ich fast stürzte. Ich war wütend, aber wir ließen ihn trotzdem weiter mit uns abhängen. Er war Jessicas Bruder und sie war unsere Freundin. Doch dann kam die Sache mit Pfeil und Bogen. Ich wusste nicht einmal, dass Jack einen hatte, bis er plötzlich damit bei uns auftauchte. Es war kein Spielzeug und sah auch nicht danach aus. Sein Vater jagte mit diesem Bogen Hirsche. Und ich nehme an, er hatte Jack beigebracht, ihn zu benutzen. So hatte Jack herausgefunden, wo er ihn aufbewahrte. Wir waren im Garten, als Jack die Sehne spannte und direkt auf den Kopf meines Bruders zielte. Der Pfeil war eingespannt, die Spitze scharf genug, um zu töten. Mein Bruder bewegte sich nicht. Er stand einfach nur da, mit weit aufgerissenen Augen. Ich schrie Jack an, er solle aufhören, und er lachte, als wäre es nur ein Spiel. Er schoss nicht, aber senkte den Bogen auch nicht sofort. Meine Mutter rannte hinaus, sah, was los war, und explodierte. Sie zog meinen Bruder und mich ins Haus. Sie sagte uns, dass wir nicht mehr mit ihnen spielen durften. Jessica und Jack kamen danach trotzdem noch vorbei. Sie klopften an die Tür, riefen unsere Namen. Mein Bruder und ich blieben still, warteten darauf, dass sie gingen. Jessica fragte, warum wir nicht herauskamen, mit einer Stimme, die klein und verwirrt klang. Jack hämmerte stärker gegen die Tür, schrie sinnlose Dinge. Wir weinten. Das ging wochenlang so, bis sie schließlich aufhörten zu kommen. Jahre später dachte ich plötzlich wieder an Jessica und Jack. Bis dahin war der Wohnwagen längst verschwunden. Mein Großvater hatte ihn abreißen lassen, nachdem die Familie ihn in einem solchen Zustand hinterlassen hatte. Aber ich konnte diese verbrannten Möbelberge nicht vergessen, den leeren Blick des Vaters und Jacks Augen, als er mit dem Bogen auf meinen Bruder zielte. Ich fragte mich, wie ihr Leben in diesem Haus gewesen sein mochte. Ihre Eltern schienen sich kein bisschen zu kümmern. Jack war zweifellos wild, aber vielleicht hatte er nie die Chance, etwas anderes zu sein. Niemand wischte ihm die Nase oder brachte ihm bei, nicht in die Blumen zu pinkeln. Jessica war anders, aber sie war genauso dort gefangen. Während ich darüber nachdachte, erinnerte ich mich an eine bestimmte Nacht. Ein Geräusch draußen an meinem Fenster weckte mich. Es war spät, das Haus lag in Dunkelheit und Stille. Ich zog den Vorhang beiseite und sah jemanden zwischen den Bäumen, zu klein, um ein Erwachsener zu sein. Ich kniff die Augen zusammen und meinte, Jacks zerzaustes Haar und seine dünne Gestalt zu erkennen. Er stand einfach nur da, schaute auf das Haus. Ich blinzelte, und er war verschwunden. Vielleicht war es ein Traum, oder ich hatte es mir eingebildet. Aber in dieser Nacht verriegelte ich alle meine Fenster und konnte lange nicht wieder einschlafen. Rückblickend empfinde ich Mitleid mit ihnen. Jessica war eine gute Freundin. Und Jack, auch wenn er wie ein völliger Psychopath wirkte, war letztlich nur ein verletztes Kind mit schrecklichen Eltern. Der Vater machte mir Angst. An die Mutter kann ich mich kaum erinnern. Ich weiß nicht, wohin sie gingen, nachdem sie fortgezogen waren, aber damals kannte ich nur die Angst vor diesem Pfeil, das Verklingen seiner Schläge gegen unsere Tür und die unheimliche Stille, die in unserem Haus blieb, als sie endlich verschwunden waren.